Wie läuft der Tag, Liebling?
Ja.
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thies.
So, erzähl, höre ich.
Du, Times Like These, diese neue Version von den Foo Fighters mit so ein paar anderen Sängern und Sängerinnen. Hast du die schon gehört, die Version?
Nein, habe ich noch nicht.
Ah, die gibt's schon eine ganze Weile und die Einnahmen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt läuft, man kauft ja die Platte nicht. Einnahmen, wenn man das streamt.
Man downloadet natürlich, du kaufst einen
genau
Stream.
So. Und die Einnahmen gehen an die
Foo
WHO,
Fighters.
an Comic Relief, an Children in Need von der BBC und so weiter. Eine Aktion von den Foo Fighters und von einem Kollegen und Kolleginnen, die Times Like These neu aufgenommen haben. So, dann habe ich mich nochmal mit dem wunderbaren Dave Grohl befasst, den ich ja wirklich sehr verehre. Ich finde die Foo Fighters wirklich toll. Ich bin ja überhaupt keine Rockbraut, aber so ein paar Songs finde ich wirklich toll und ich finde den als Menschen einfach wahnsinnig interessant und faszinierend. Und nicht erst seit Sommer 2015, als er von der Bühne gestürzt ist, sich das Bein sehr kompliziert gebrochen hat.
Richtig.
Und wenige Minuten später wieder auf der Bühne saß und weitergespielt hat. Weißt du das noch? Soll ich dir
weiß
das nochmal erzählen?
Noch. Ja, ich weiß es noch. Und vor allem, die Foo Fighters holen ja auch immer Fans auf die Bühne, die dann
richtig,
mitspielen dürfen. Ne?
Richtig,
das
ja.
ist immer so ein Gemeinschaftsgefühl und
ja.
immer Spaß. Und er war mit Gipsbein auch am Ende auf der Bühne. Ne?
Nee, nicht Gips, pass auf. Also, September, nee, warte mal, wann waren das? 2015. Nee, im Juni 2015.
Okay.
In Gothenburg, in Schweden. Ganz normales Konzert. Die spielen ja eigentlich gerne mal so 3 Stunden so ein Programm. Ich war schon 2-3 Mal bei Konzerten von denen. Das ist wirklich klasse. Ne? So, die sind gerade beim 2. Stück der Show. Dave Grohl mit seiner Gitarre danced vorne ein bisschen rum, sieht, oh, Kabel, ich werde stolpern, egal, springe ich lässig drüber, springt, vertut sich ein bisschen und fliegt von der Bühne runter. Fliegt runter und will, und das gibt es auch ein Video, und das kann man sich gar nicht gut ansehen, weil er dann auch wieder versucht aufzustehen und merkt, oh, das geht ja gar nicht, mein Fuß geht ja zur Seite. Also ein sehr komplizierter Bruch. Und ich habe ein Interview gesehen im schwedischen Fernsehen und da hat er darüber erzählt und der Moderator fragte, und was haben denn die anderen Bandmitglieder gesagt? Was hat denn dein Kumpel Tyler am Schlagzeug hinten gesagt und so? Sagt er, der hat nichts mitgekriegt. Die haben da hinten weitergespielt. Die konnten ja nicht sehen, was da vor der Bühne passiert ist, dass ich da unten lag. Und dann hat man mir aufgeholfen und Dave hat Tyler, dem Schlagzeuger, signalisiert, sing mal bitte weiter, ich habe mein Bein, glaube ich, gebrochen, sing mal bitte für mich. Und das Tolle ist, hat Dave Grohl in einem anderen Interview erzählt, das Tolle ist, dass Tyler sofort einspringt, wenn Dave Grohl mal nicht bei Stimme ist. Und Dave Grohl passt nicht gut auf seine Stimme auf, hat lange, lange geraucht und macht keine Übungen oder irgendeinen Firlefanz. Sie trinken vorher harte alkoholische Getränke, bevor sie auf die Bühne gehen. Die haben ja auf ihre Weise sehr, sehr viel Spaß. Ne? Das ist ja wirklich immer eine sehr gut gelaunte Veranstaltung. Aber Tyler singt alles per se schon mal mit im Hintergrund. Und wenn Dave ihm irgendwie signalisiert, sing mal bitte ein bisschen lauter, ich kann gerade nicht, dann singt der von hinten vom Schlagzeug aus alles. Der ist selber auch ein guter Sänger. Ich kenne den von vor 180 Jahren bei einem New Pop Festival doch in Baden-Baden, als Alison Morissette da war. Da war Tyler noch der Schlagzeuger von Alison Morissette. So. Und war damals schon einfach ein Spitzentyp. So, pass auf. Jetzt also, der ist gestürzt, liegt vor der Bühne, signalisiert den anderen, macht weiter ohne mich, Leute, ich muss mal kurz gucken, was da los ist. Hatte keine Schmerzen, interessanterweise. Keine Schmerzen, obwohl sein Knöchel komplett umgeknickt war. Ist hinter die Bühne gebracht worden und dann hat er gesagt, das tut nicht weh, Leute, kann ich nicht wenigstens, könnt ihr mir da nicht irgendwas rumbinden und ich setze mich auf die Bühne, auf den Stuhl, ich verspreche, ich springe auch nicht rum, ist doch kein Problem. Nee, der muss still, der muss wieder eingerenkt werden erstmal, wir müssen den dir wieder reinknallen, deinen Fuß. Hat er gesagt, tut das weh? Ja, das tut weh. Willst du irgendeine Narkose oder was sollen wir jetzt machen? Das dauert so sehr lange. Nee, hat sein Tourmanager gerufen, gib mir sofort eine sehr große Tasse Whisky. Hat er einen Whisky geäxt und dann ist sein Fuß wieder eingerenkt worden.
Oh Gott, ich kann es schon nicht hören.
Und man will das Geräusch sich auch nicht vorstellen, wie so ein Fuß wieder reingerenkt wird. Oder man will das einfach nicht wissen. Warte, kurzer Stopp, ich muss eben mal die Tür aufmachen. Ah, danke Ihnen. Dankeschön. Danke. So, warte mal.
Ja, gerne, kein Thema.
Entgegennehmen
ja,
für die Nachbarn.
Aber mit Abstand hoffentlich.
Absolut. Ja, der war 4 Meter weiter weg. Ich habe den kaum gesehen.
Sehr
so.
Gut.
So, also dann musste also dieser Fuß wieder da reingerenkt werden. Der Ankle war gebrochen, ja, das Gelenk da unten. So, pass auf. Und dann war er hinter der Bühne und dann hieß es ja, wir können dir jetzt keinen Gips da drum machen oder wir haben auch keine Schiene, das muss aber geschient werden und ruhig gehalten werden. Natürlich darfst du weiterspielen, überhaupt kein Problem. Und Dave Grohl hatte so ein schlechtes Gewissen, hat gesagt, Alter, die haben Geld gezahlt fürs Ticket, die sind mit dem Zug hergekommen oder sonst wie, die haben stundenlang gewartet, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe erst 2 Songs gespielt. So, und dann hat er gesagt, nee, ich will auf die Bühne, dann macht mir da irgendwie eine Schiene rum. Da war ein Arzt vor Ort, der so hinter der, ne, da sind ja immer Ärzte, die anwesend sein müssen, falls irgendwas passiert. Ja. Und der Chefarzt, da hat gesagt, pass auf, meine Frau holt mal eben, meine Frau ist auch Ärztin, die holt mal eben so eine Schiene, die besorgt die. Mhm. Und dann kannst du wieder auf die Bühne, aber du darfst diesen Fuß nicht bewegen, du darfst das Bein und den Fuß nicht bewegen. Hat der Dave Grohl gesagt, ja, aber wie soll ich denn das machen, wenn ich da, dann legen wir da ein Kissen hin. Nee, ich möchte das bitte festhalten. Ich möchte dein Bein und deinen Fuß festhalten. Und hat Dave Grohl gesagt, okay, gut, dann musst du halt mit auf die Bühne kommen. Magst du meine Musik? Ja, ich bin ein ganz guter, ich bin eigentlich ein Fan, also passt eigentlich ganz gut.
Und die Band hat in der Zwischenzeit weitergespielt, ne?
Die haben weitergespielt und bei dem Song Under Pressure, ding 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 ding, bei Under Pressure, als Tyler da am Schlagzeug alles gegeben hat und das gesungen hat statt Dave Grohl, ist er wieder auf die Bühne geschleppt worden, auf einer Bahre, hat sich auf den Stuhl gesetzt und von da an und für die nächsten 2,5 Stunden, die haben dann noch 2,5 Stunden gespielt, hat dieser Arzt den Fuß und das Bein festgehalten von Dave Grohl. Und die haben sich also gegenüber gesessen, der Arzt mit dem Rücken zum Publikum, der hat ein ganz gutes Konzert eigentlich, erste Reihe. Und die ersten, und in dieser schwedischen Talkshow vor ein paar Jahren hat der Moderator diesen Arzt auch eingeladen. Und Dave Grohl hat 2 Jahre nach dem Unfall diesen Arzt endlich wieder gesehen. Die haben sich feste umarmt. Und er hat gesagt, Alter, du bist mein absoluter Held. Und seitdem kommt er auch immer zu allen schwedischen Konzerten. Und bei dem Song Hero wurde er in Stockholm auf die Bühne geholt beim Lollapalooza und hat mitgesungen. Und die Leute haben ihn gefeiert. Ein super Typ. Und Dave Grohl hat gesagt, Alter, Mann, du saßt mir da die ganze Zeit gegenüber. Und am Anfang hast du so korrekt immer nur auf meinen Fuß geguckt und geguckt, dass er sich keinen Millimeter bewegt. Aber dann musst du zugeben, nach 2, 3 Songs hast du angefangen mitzuwippen, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Sagt er, ja, ich habe schon mitgewippt. Und als der auf die Bühne kam, dieser schwedische tolle Arzt, hat der wohl gesagt, oh Mann, ich erinnere mich so an dich. Ich hab ja 2,5 Stunden in dein Gesicht geglotzt. Dein Gesicht werde ich niemals vergessen. Also und so eine schöne Reunion. Also wer da nicht ein bisschen Wasser in den Augen hat, der hat ein Herz ausschreien, weil das wirklich berührend ist, wie diese zwei Männer sich darüber freuen, dass sie das überstanden haben miteinander, dass sie das gut miteinander gemacht haben, weißt du? Der ist dem natürlich ewig dankbar. Also das ist meine Dave Grohl Story, die ich einfach wirklich mag.
Bei Bühnenunfällen muss ich immer an Paul van Dyk denken. Der ja, und ich weiß nicht, war das in Belgien, glaube ich? Und seine Freundin war aber auf einem anderen Kontinent auf jeden Fall.
Ja.
Und normalerweise aufgrund der Zeitverschiebung kann sie seine Gigs als DJ auf der Bühne nie sehen. Aber in dem Fall sah sie es im Internet und er tanzte kurz auf dieser Bühne rum und plötzlich verschwand er.
Ja.
Plötzlich durch den Boden, weil ein Bühnenarbeiter versehentlich keine Abdeckung drauf gemacht hat, sondern einfach nur schwarzes Tuch drauf gespannt hatte. Und er fiel metertief in den Boden, war sofort lebensgefährlich verletzt. Die Ärzte haben auch damit gerechnet, dass er es unter Umständen nicht überlebt, dass er querschnittsgelähmt bleibt, hat sich dann aber zurückgekämpft, einfach in einem Loch im Boden verschwunden. Muss ich permanent dran denken. Paul van Dyk. Also geht ihm inzwischen wieder ganz gut, obwohl er, glaube ich, hat er dann vor einiger Zeit auch mal erzählt, als wir gesprochen haben hier in SWR3, er jeden Tag noch Schmerzen hat. Also die Schmerzen gehen auch nicht weg. Er hat Schmerzen, aber er managt das irgendwie.
Ja.
Aber einfach in der Bühne verschwunden. Und seine Freundin hat es im Internet mitgesehen und plötzlich war er weg. Und dann hat sie seinen Manager angerufen und der sagte, ja, du, und wimmelte sie so ab. Und dann war sie ganz beunruhigt und irgendwann ist sie ins Flugzeug gestiegen und ist rübergeflogen. Hat natürlich aber wirklich gar nicht richtig gewusst, was ist jetzt mit Paul?
Ja.
Da muss ich mal dran denken, ein Bühnenunglück. Bei Dave ist das ja ein bisschen besser abgelaufen.
Aber du, der ist seitdem auch nochmal von der Bühne geflogen und hat sich auch den Arm ganz kompliziert gebrochen.
Dave.
Aber natürlich, Dave Grohl, okay. Aber natürlich, das hat auch dieser schwedische Moderator völlig treffend gesagt. Natürlich hat der Maßstäbe jetzt gesetzt und kein Musiker der Welt darf jetzt, nachdem er sich einen Fuß gebrochen hat oder einen komplizierten Knöchelbruch hatte, darf jetzt sagen, ich kann leider nicht weiterspielen, weil alle Fans sagen, nee, der Dave Grohl, der hat weitergespielt, 200 Stunden auf reines Konzert abgeliefert und der saß da und der Mann hat das Bein die ganze Zeit gehalten. Also es gibt keine Ausreden mehr.
Ja, es war in Utrecht. sehe ich gerade. Der Unfall von Paul van Dyk in Utrecht. Ja, und seine Freundin Margarita, die kommt aus Kolumbien. Okay. Und die war in Kolumbien. Und sah, wie er in Utrecht, wie er in dieses Loch fiel.
Oh,
und nicht wusste, was los war. Ja.
Oh Mann.
Ey, das sind Geschichten hier. Das sind Geschichten.
Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Pass mal auf. New York, New York. Der große Song. Wird abends um 19 Uhr in ganz New York abgespielt, mitgesungen. Das ist so der Song, der alles zusammenhält mittlerweile.
Ja.
Also neben dem Klatschen ist es eben dieser Song.
Ja.
Und es war ganz lustig. War ein schönes Bild, war zu sehen bei Twitter. Da ist ein großer Lieferwagen, auf dem draußen drauf stand, Thank you to the first responders, also allen, die da an der Front gerade arbeiten. Mhm. Und der schallt das durch die Straßen von Manhattan. Der fährt also durch die Schluchten, die leeren, muss man ja sagen, von Manhattan und schallt es in alle Richtungen. Das ist ganz schön. Manche Nachbarn machen natürlich das Fenster auf, stellen auch selber einen Lautsprecher ins Fenster zur Straße hin und spielen diesen Song. Das ist ein bisschen wieder mal eine Hymne für die Stadt geworden. Ein Song, der der Stadt gut tut, der für besondere Momente herhalten muss, wie schon nach 9-11.
Nach wie viel Uhr ist denn das immer?
19 Uhr abends.
Und wann geht immer, Sarah Silverman geht doch immer auf ihren, warte, ich muss mal gerade Wasser in den Wasserkessel machen.
Ja, mach mal einen Wasserkessel ins Wasser.
Entschuldigung,
solange du nicht isst. Oh, ich habe gerade vergessen, ich glaube, Helga hat geschrieben gestern, kann ich vielleicht am Donnerstag nochmal erzählen und so weiter. Die hat sich richtig aufgeregt, dass du immer isst.
Ehrlich?
Das war Helga.
Oh Gott.
Andere finden das vielleicht total cool. Also,
nee, das ist nicht cool.
Sag's ja nur.
Also pass auf, nein, die Sarah Silverman zum Beispiel, die Schauspielerin und Komikerin, da habe ich ein Filmchen, einen Ausschnitt gesehen, dass die auf dem Balkon stand. Ist das vielleicht um 18 Uhr, wenn Lärm gemacht wird auf dem Balkon in New York?
7 p.m. ist die Zeit in New York. 7 p.m.
Ach so, immer alles um 7, okay.
Aber alles weiß ich nicht. Vielleicht geht sie abends um 18 Uhr raus.
Okay.
Aber New York und auch das Klatschen, dieses traditionelle, findet um 19 Uhr statt.
Hm.
Oder New York wird auch immer nach den Spielen der New York Yankees gespielt.
Okay.
Nach jedem Spiel. Oder bei den großen Beförderungszeremonien der Polizei. Ich glaube, da stehen sie auf einem Riesenfeld, wahrscheinlich im Sportstadion. Und dann gibt es die Beförderung für die Polizisten von der NYPD. Wird dieser Song New York, New York gespielt. Und jetzt kommt's. Okay. Und die Geschichte müssen wir nochmal erzählen. Es ist ein Song, den es fast nicht gegeben hätte. Denn der wurde geschrieben für einen Film von Martin Scorsese. 77. Der Film hieß New York, New York. Und er brauchte einen Titelsong. Und dann hat er John Kander und Fred Ebb, das sind zwei ganz berühmte Songwriter, die haben Chicago geschrieben, die haben auch Cabaret geschrieben. Und die hatte er da und hat sie beauftragt damit. Und dann kamen sie also rein, um ihre Songs vorzuspielen. Gab ja noch kein Internet damals. Robert De Niro und Liza Minnelli waren die Stars des Films. Und sie spielten also diesen Song vor. Und Martin Scorsese und Liza Minnelli fanden den Song wirklich großartig. Und dann waren sie dabei, nach Hause zu gehen. Und Robert De Niro, Bobby, lag auf seiner Couch am Ende und winkte mit den Armen zu Martin Scorsese. Hey, komm mal rüber. Und Scorsese entschuldigte sich kurz bei den beiden Songschreibern und sagte ganz kurz mal, ging rüber. Und sie sahen immer nur, dass wild gestikuliert wurde. Und Scorsese kam dann zurück und sagte, also es ist mir furchtbar peinlich, aber De Niro mag diese Nummer nicht und findet sie zu billig. Lightweight, hat er gesagt. It's too lightweight. Ja, zu leichtgewichtig. Die wumst nicht.
Ja.
Und er würde sie bitten, nochmal etwas auszubessern oder neu zu schreiben. Die beiden waren richtig sauer, sind nach Hause gegangen und haben dann aber, und es war beim Ab im Apartment, haben den Song New York, New York geschrieben. Statt dieses ursprünglichen Songs, den sie eigentlich hatten, haben sie das, was wir jetzt als New York, New York kennen, geschrieben.
Okay.
Und zwar in nur 45 Minuten.
Aber das war ein komplett anderer Song?
Ich glaube, es war ein relativ neuer Song.
Okay.
Und im Nachhinein haben sie dann auch gesagt, De Niro hatte recht. Aber den Song hätte es fast nicht gegeben. Im Film singt Liza Minnelli diesen Film. Aber berühmt wurde er natürlich durch Frank Sinatra.
Ja.
Und das ist auch eine kuriose Geschichte, denn Sinatra, der war so in den 60ern schon damals, also nicht 60er Jahre, sondern er war 60 und irgendwas alt und war schon im Ruhestand. Und dann hatte er so eine Art Comeback und suchte irgendeinen Song für dieses Comeback und fand sich in dieser Songlandschaft, in der Musiklandschaft, in der Kulturlandschaft überhaupt nicht mehr zurecht, weil mittlerweile war es nicht mehr hier Ring-a-Ding und Rat Pack, sondern mittlerweile waren Led Zeppelin die Großen, Pink Floyd war die Großen und er, seine Mucke war eigentlich gar nicht mehr gefragt und er tat sich so ein bisschen schwer, seinen Markt zu finden. Und dann hat seine Frau Barbara, hat ihm dann vorgeschlagen, cover doch New York, New York. Und dann wollte er das nicht und sagte, no, that's Liza's song. Und dann hat seine Frau ihn aber überredet, für ein Konzert, 78 war das, in der Radio City Music Hall, diesen Song, diese Coverversion zu singen. Ein Song, den es fast nicht gegeben hätte, der wirklich den Laden zum Einstürzen gebracht hat. So begeistert haben die Leute reagiert. Und sein Historiker, er hatte einen eigenen Historiker, ein Sinatra Historian, so ein Radiotyp auch, Jonathan Schwartz, der war auch im Publikum und der hat ihm danach vorgeschlagen, diesen Song auch aufzunehmen, auf Platte. Und Sinatra sagte nur, we'll see. Und die Tochter von Sinatra hat erst diese Woche erzählt, dass er diesen Song einfach nicht wollte, weil er sagte, das ist Liza's Song. Und sie hat zu ihm aber gesagt dann, it's okay, Uncle Frank. It's okay, Uncle Frank. Und dann hat er ein Jahr später sein Album gemacht, sein Triple-Album. Zumindest wollte er das. Ich weiß nicht, ob es zustande kam. Also eine Trilogie, Past, Present, Future. Da hat er Coverversion gemacht, unter anderem, und das ist lustig, von Billy Joel, Just the Way You Are. Sinatra wollte einen Song von Billy Joel covern. Ich war völlig überrascht. Oder auch von Neil Diamond, Song, Song, Blue. Und eine Suite of Songs, wie es hier heißt, involving space travel. Einige Songs sollten auf dem Album sein, da ging es um Reisen durchs All. Und er fühlte sich dann aber irgendwie damit nicht so wohl. Und dann hat er sich erinnert an diese Songs, an diesen Song New York, New York, der ihm dann doch irgendwie vertraut und passend schien. Und dann hat er ihn erst aufgenommen. Kannst du dir das vorstellen?
Okay.
Der Song, den es fast nie gegeben hätte, der jetzt ganz New York zusammenhält. Und ich habe auch von einer gelesen, die den Song abends in Brooklyn spielt. Und sie wollte New York, New York eigentlich austauschen gegen einen anderen Song, weil New York, New York, das ist so ein Poser-Song. Hey, wir sind so eine geile Stadt und so. Das passt aber nicht zu dem Gemeinschaftsgefühl, den der Song eigentlich rüberbringen soll. Und deswegen hat sie nach anderen Songs gesucht. Von ihrem Balkon hat sie ein paar andere Songs ausprobiert. Also das ist so ein Balkon direkt, der auf Prospect Park in Brooklyn, ist das, glaube ich, schaut. Und sie hat Heroes probiert von David Bowie. Sie hat Wind Beneath My Wings von Bette Midler ausprobiert und auch noch andere Songs. Aber unten auf der Straße, da blieben die Leute nicht stehen für diese Songs. Das taten sie und tun sie immer nur bei New York, New York. Und deshalb spielt sie den seitdem wieder.
Die zentrale Zeile ist, if I can make it there, I'll make it anywhere. Wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es überall. Das ist schon echt ein Poser-Song.
Das ist ein Poser-Song, auf jeden Fall. Und deswegen wollte sie den nicht. Aber natürlich, jetzt ist sie wieder bei New York, New York. Der Song hat eine Geschichte, oder?
Ja.
Das ist so krass. Naja, super. So, wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag und dann auch wieder on the radio.
Wow, on the radio.
Bis dann, Liza.
Bis dann, Bob.